Stell dir mal vor, du schaust auf die deutsche Industrie und siehst, die Produktion, die ist seit 2018 um 13% gesunken. Und mehr als ein Drittel der Unternehmen plant, nächstes Jahr Stellen abzubauen. Das ist keine ferne Zukunftsmusik, das ist die Realität jetzt im November 2025. Und was diese Zahlen so brutal macht, ist ja, das ist kein plötzlicher Crash. Nicht wie bei einer Finanzkrise.
Nein, das ist das Ergebnis von so einem schleichenden Prozess. Einer Erosion, die seit Jahren läuft. Und das ist eigentlich das wirklich Beunruhigende daran.
Genau das ist der Punkt. Wir haben für dich heute mal die Abschlussrede von Klaus Wessing analysiert. Die hat er bei den Wertschöpfungstagen 2025 hier in Berlin gehalten.
Der Titel war Industrie 2030, den Wandel gestalten.
Richtig. Und obwohl der Titel so nach vorne blickt, ist es vor allem eine, schonungslose Bestandsaufnahme. Ein echter Weckruf.
Exakt. Und unsere Mission heute ist es ja, gemeinsam mit dir mal hinter diese Zahlen zu schauen. Wir wollen die Zusammenhänge aufdecken, die Wessing da skizziert. Es geht nicht nur darum, Probleme aufzulisten, sondern die Logik dahinter zu verstehen.
Richtig. Es ist wie bei einem Arztbesuch. Bevor man über die Therapie reden kann, braucht man erstmal eine glasklare Diagnose. Und genau die wollen wir heute nachzeichnen. Denn die eine große Frage, die schwebt ja über allem.
Absolut.
Wie kann industrielle Wertschöpfung in Deutschland wieder wachsen und nicht immer weiter schrumpfen? Dann lass uns doch mal mit dem Symptom anfangen, über das alle reden. Die Energiekosten. Wessing nimmt das Thema auf, aber er biegt dann an einer Stelle ab, wo die meisten einfach geradeaus weiterlaufen.
Ja, das fand ich auch total frappierend. Man denkt immer, es geht um den Preis. Deutschland ist ein Hochpreisland, klar. Aber Wessing sagt, das größte Investitionshindernis ist gar nicht der Preis pro Kilowattstunde an sich.
Sondern?
Es ist die Unberechenbarkeit. Diese jährlich wechselnden Entlastungsprogramme, die mal kommen und mal wieder gehen, das ist pures Gift für jede langfristige Planung.
Damit stellt er ja im Grunde die gesamte deutsche Energiedebatte der letzten Jahre komplett auf den Kopf. Ja. Bisher ging es doch fast immer nur um den tagesaktuellen Preis. Und er sagt jetzt, vergesst das mal für einen Moment. Ein Investor, der 1 Milliarde Euro in eine neue Chipfabrik oder ein Chemiewerk steckt, der schaut nicht auf die Stromrechnung von heute, sondern auf das politische Risiko der nächsten 10, 15 Jahre.
Genau.
Moment mal, aber heißt das jetzt, der hohe Strompreis ist den Unternehmen egal? Das klingt ja erstmal, ziemlich kontraintuitiv. Jeder Mittelständler, mit dem man spricht, stöhnt doch über seine Energierechnung.
Nein, egal ist der natürlich nicht. Aber es ist eine Frage der Prioritäten. Wessing zitierte einen fundamentalen betriebswirtschaftlichen Grundsatz. Produktion folgt nicht dem kurzfristigen Preis, sondern dem langfristigen Risiko.
Okay. Stell dir vor, du willst ein Haus bauen. Du könntest mit einem hohen, aber stabilen Zins leben. Aber was, wenn die Bank dir sagt, der Zins ist heute niedrig, aber wir können ihn jeden Monat nach Lust und Laune verdoppeln oder halbieren? Da würde ich keinen einzigen Spatenstich machen.
Eben. Und genau das ist die Situation für die Industrie. Diese Unsicherheit ist wie Treibsand für Investitionen. Es fehlt einfach eine verlässliche Energiearchitektur mit einer Perspektive von, sagen wir, mindestens einer Dekade.
Okay, verstanden. Die Planbarkeit schlägt also den Preis. Wenn jetzt diese Unsicherheit den Bau der Hardware, also der Fabriken, lähmt, wie sieht es denn dann mit der Software aus, die da drin laufen soll?
Du meinst KI und Technologie. Genau, Wessing hat da ja auch eine ziemlich steile These, die mich echt aufhorchen ließ. Er nennt eine Zahl. Aktuell liegt die KI-Durchdringung in der Industrie bei nur rund 14%. Das Potenzial ist also riesig. Und er verknüpft dieses Potenzial direkt mit dem Schicksal der Fabrikhallen. Seine Kernthese hier ist wirklich ein Gamechanger im Denken. Er sagt, technologische Souveränität entsteht nicht im Labor, sondern im Betrieb.
Mhm.
Du kannst die brillanteste KI in einem Forschungsinstitut entwickeln. Du kannst den perfektesten digitalen Zwilling am Rechner simulieren. Ihre wahre Kraft, ihr wirtschaftlicher Wert, der entsteht erst, wenn sie auf Tausenden von Maschinen in einer echten, laufenden Produktion implementiert werden.
Klingt gut. Aber ist das nicht auch ein bisschen romantisiert? Man hört doch ständig, die Zukunft sei rein digital, asset light. Brauchen wir diese, in Anführungszeichen, schmutzigen Fabrikhallen im Zeitalter der Cloud wirklich noch? Oder klammert er sich da an ein veraltetes Modell?
Das ist eine berechtigte Frage, aber die entkräftet er sehr überzeugend. Es geht ihm ja nicht um Nostalgie, sondern um Skalierung.
Skalierung?
Die Kompetenz zur Skalierung ist der alles entscheidende Punkt. Eine KI für eine einzelne Maschine zu optimieren, das ist eine Sache. Eine KI zu entwickeln, die ein ganzes globales Produktionsnetzwerk mit zehntausenden Maschinen und unzähligen Variablen in Echtzeit steuert, das ist eine völlig andere Dimension.
Okay.
Und diese Fähigkeit, Innovationen aus dem Labor in die industrielle Breite zu tragen, die kannst du nicht simulieren. Die lernst du nur in der Praxis, im Betrieb.
Das heißt also, wenn die Produktion abwandert, verlieren wir nicht nur Arbeitsplätze und Steuereinnahmen, sondern wir kappen sozusagen das Trainingslager für unsere zukünftige technologische Wettbewerbsfähigkeit.
Genau, das ist die Kausalkette, die er aufzeigt. Mit den Fabriken wandert die Anwendungskompetenz ab. Und wenn die weg ist, wird Deutschland vielleicht noch ein Ort sein, an dem schlaue Algorithmen erfunden werden, aber eben nicht mehr der Ort, an dem damit im großen Stil Wertschöpfung betrieben wird. Und damit verlieren wir die Grundlage für unsere technologische Souveränität.
Okay, also wir haben eine Bremse bei der Energie, die Investitionen in die Hardware verhindert. Und wir haben eine drohende Bremse bei der Technologie, weil die Software ohne die Hardware nicht lernen kann.
Mhm. Und dann legt Wessing den Finger in eine Wunde, die gefühlt jeder kennt, aber deren finanzielles Ausmaß mich dann doch also wirklich schockiert hat. Die Bürokratie. Ja, das sind Zahlen, die muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, pass auf. 146 Milliarden Euro Bürokratiekosten. Pro Jahr. Für die gesamte deutsche Wirtschaft. Wahnsinn. Davon allein 70 Milliarden Euro für die Industrie. Und jetzt kommt der Teil, der wirklich wehtut. Innerhalb dieser 70 Milliarden sind 30 Milliarden Euro reiner Aufwand für Berichtspflichten. Also nur Formulare ausfüllen.
Genau. Das Ausfüllen von Formularen und Dokumentationen, die keinerlei produktiven Wert schaffen. Das ist einfach verbranntes Geld.
Exakt. Und er belässt es ja nicht bei diesen Gesamtzahlen. Er wird ja sehr konkret. Genehmigungszeiten für Windkraftprojekte, die trotz aller politischen Versprechen immer noch bei 18 Monaten liegen. Oder eine Verwaltungsdigitalisierung, die bei unter 30% stagniert.
Da wird's dann greifbar. Hier wird klar, das ist kein kleines Ärgernis mehr, das ist ein knallharter Standortnachteil. Er bezeichnet die Bürokratie ja als verkannten Wettbewerbsfaktor. Ja, das hat er gesagt. Ja, weil es eben nicht nur ums Geld geht. Die Schlussfolgerung, die er zieht, ist brutal logisch. Bürokratie kostet Zeit. Und im globalen Wettbewerb, wo ein US-Bundesstaat mit Steuererleichterungen lockt und China eine Fabrik in Rekordzeit hochzieht, ist Zeit die härteste Währung.
Guter Punkt. Stell dir die Weltwirtschaft mal als ein Formel-1-Rennen vor. Alle haben schnelle Autos, aber das deutsche Auto muss bei jedem Boxenstopp erstmal einen dreiseitigen Antrag ausfüllen, bevor die Reifen gewechselt werden dürfen.
Da gewinnst du kein Rennen. Eben. Und Wessing bringt es mit einem Satz auf den Punkt. Geschwindigkeit ist heute ökonomische Substanz. Geschwindigkeit ist Substanz? Das ist ein starkes Bild. Okay, wir haben also die internen Bremsen. Energieunsicherheit, Technologielücke, Bürokratielähmung. Aber Wessing blickt ja auch nach außen und zeigt, dass wir gleichzeitig in einem Schraubstock stecken, der von außen zudrückt.
Du sprichst von unserer Abhängigkeit bei Rohstoffen und Vorprodukten.
Genau. Ein Thema, das seit der Pandemie und dem Ukraine-Krieg zwar in aller Munde ist, aber die konkreten Zahlen für 2024, die er da präsentiert, die zeigen, wie dramatisch die Lage nach wie vor ist.
Ja, die sind wirklich krass.
Es geht um Elektronikkomponenten, chemische Vorprodukte, aber der Fokus liegt auf seltenen Erden. Ungefähr 65,5% der deutschen Importe seltener Erden kommen aus China.
Über zwei Drittel. Ja. Bei permanent magnetbasierten Produkten, die du für jeden E-Motor und jede Windkraftanlage brauchst, sind es sogar rund 92%. Und es geht noch weiter. Bei über 200 Produktgruppen liegt die Importquote aus China bei über 50%. Zum Beispiel bei Laptops im Wert von fast 10 Milliarden Euro. Puh, das ist keine Abhängigkeit mehr, das ist eine strategische Verwundbarkeit. Und hier stellt Wessing zwei Konzepte glasklar gegenüber. Abhängigkeit auf der einen Seite
und Resilienz auf der anderen.
Genau. Die EU versucht das ja mit dem Critical Raw Materials Act anzugehen. Die Ziele bis 2030 klingen auch ehrgeizig. 10% der kritischen Rohstoffe in der EU fördern, 40% hier verarbeiten und den Recyclinganteil auf 25% steigern. Aber mal ehrlich, ist das realistisch? Eine Mine in Europa zu eröffnen dauert Jahre, ist extrem teuer und stößt oft auf Widerstand. Rechnet sich das am Ende überhaupt? Das ist genau die Frage, die ein Controller stellen würde. Und Westing beantwortet sie wie ein Stratege. Er sagt, ja, Resilienzmaßnahmen kosten Geld. Diversifizierung, Recyclinganlagen, strategische Reserven, all das gibt es nicht umsonst.
Logisch.
Aber Abhängigkeit verursacht Unsicherheit. Und dann kommt wieder sein betriebswirtschaftlicher Kernsatz, den wir schon bei der Energie hatten, nur in einer neuen Variante.
Lass mich raten.
Unsicherheit ist betriebswirtschaftlich teurer als jede einzelne Investition in Stabilität.
Also eine Art Versicherungsprämie gegen den geopolitischen Super-GAU?
Du kannst es genauso sehen. Ein einziger politischer Konflikt, eine einzige Lieferkette, die Peking aus strategischen Gründen kappt, kann ganze deutsche Schlüsselindustrien lahmlegen. Der potenzielle Wertschöpfungsverlust durch fehlende Rohstoffsouveränität wird in der Rede auf bis zu 10 Milliarden Euro beziffert.
Pro Jahr.
Pro Jahr. Und verglichen damit ist die Investition in eine europäische Mine oder eine hochmoderne Recyclinganlage plötzlich ein ziemlich gutes Geschäft. Stabilität ist am Ende günstiger als das Risiko des Totalausfalls.
All diese Probleme, Energie, Tech, Bürokratie, Abhängigkeiten, die betreffen ja nicht nur Deutschland. Aber Wessing gibt Deutschland in diesem ganzen Spiel eine ganz besondere Rolle. Fast schon eine Bürde.
Ja, er wehrt sich vehement dagegen, Deutschland nur als einen Standort unter vielen in Europa zu betrachten. Er zeichnet das Bild von Deutschland als dem, Zitat, zentralen industriellen Knoten Europas.
Das ist mehr als nur die größte Volkswirtschaft zu sein.
Vielmehr. Was er damit meint, ist diese einzigartige Verflechtung und Tiefe der Wertschöpfungsketten. Der hochspezialisierte Maschinenbauer in Baden-Württemberg, der seine Steuerungen von einem Elektronikspezialisten aus Bayern bezieht.
Und dessen Stahl von einem Konzern aus dem Ruhrgebiet kommt.
Der wiederum auf chemische Vorprodukte aus Ludwigshafen angewiesen ist. Dieses dichte, über Jahrzehnte gewachsene Netz von Zulieferern, von implizitem Wissen, von gemeinsamen Standards. Das ist das Herz des europäischen Industrieökosystems.
Also, wenn hier ein Licht ausgeht, wird es nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa dunkler. Genau. Die Konsequenz, die er daraus zieht, ist entscheidend für das Selbstverständnis. Wenn Deutschland an industrieller Substanz verliert, entsteht eine Lücke, die Europa nicht einfach füllen kann.
Weil man das nicht einfach verlagern kann. Du kannst diese gewachsenen Strukturen nicht einfach per politischen Beschluss nach Portugal oder Rumänien verlagern. Das Wissen, die Kultur der Zusammenarbeit, die physische Nähe, das ist nicht mobil. Ein schwacher Industriestandort Deutschland schwächt also zwangsläufig den gesamten Kontinent. Okay, die Diagnose ist gelinde gesagt niederschmetternd. Da fragt man sich unweigerlich, merkt die Politik das nicht? Es gibt ja ständig neue Programme, Bürokratiebremsen, Fördermodule für Dekarbonisierung.
Und genau hier setzt seine Fundamentalkritik an. Er wirft der Politik ja nicht Untätigkeit vor, sondern eine Art strategische Kurzsichtigkeit. Die Maßnahmen sind ihm zu selektiv, man fördert eine einzelne Technologie, vergisst aber das Ökosystem drumherum, sie sind zu langsam in der Umsetzung. Und das ist der Kern, sie adressieren zu selten die fundamentale Frage. Schaffen wir mit dieser Maßnahme die Bedingungen dafür, dass wieder mehr Wertschöpfung im Inland stattfindet? Ein Förderprogramm für Wasserstoff ist gut, aber...
Aber es ändert nichts an der Risikowahrnehmung eines Investors, wenn die Genehmigung für die Anlage 2 Jahre dauert und der Strompfad für die Zukunft völlig unklar ist.
Um diese Logik zu untermauern, zeichnet er ja diese Kausalkette, die ich sehr einleuchtend fand.
Die wirtschaftliche Kette, wie er sie nennt. Sie ist quasi das logische Fundament seiner ganzen Rede. Und sie ist so einfach wie zwingend.
Wie geht die?
Am Anfang steht eine starke physische Produktion im Land. Diese schafft technologische Kompetenz, weil nur hier im großen Stil angewendet und gelernt wird.
Okay.
Diese Kompetenz schafft internationale Wettbewerbsfähigkeit. Wettbewerbsfähigkeit schafft Wachstum und Wohlstand. Und dieser Wohlstand ist die unabdingbare Grundlage für politische und soziale Stabilität. Man kann es also auf die Formel bringen. Ohne die Werkbank keine sichere Zukunft. Das ist die Quintessenz. Produktion ist kein nostalgischer Sektor aus dem letzten Jahrhundert, sondern der zentrale Zukunftsfaktor. Es ist der einzige Bereich, der Innovation, gute Beschäftigung und Exportkraft gleichzeitig beeinflusst. Und wenn dieses Fundament bröckelt, fängt das ganze Haus an zu wackeln. Was uns dann zum großen Finale seiner Rede führt, dem Weg nach vorn. Er sagt ja ganz klar, es geht nicht um noch ein neues Leitbild oder noch größere Förderprogramme. Nein, seine Forderung ist viel grundlegender, fast schon philosophisch. Es geht um Kohärenz und Konsequenz. Es geht darum, die erkannten Probleme endlich mal strukturell zu lösen. Er fasst es in wenigen klaren Sätzen zusammen. Wir brauchen Energiepfade, die investierbar sind, Technologien, die eingesetzt und nicht nur angekündigt werden, eine Regulierung, die Handlung ermöglicht, statt sie zu verzögern.
Und Lieferketten, die widerstandsfähig sind.
Genau. Es geht darum, die Dinge konsequent zu Ende zu denken und dann auch so umzusetzen. Die Zusammenfassung seiner Analyse ist also schonungslos, aber klar. Die Stärkung der Wertschöpfung im Inland muss wieder zur strategischen Priorität Nummer 1 werden.
Ganz genau. Und er schließt mit einem sehr starken Gedanken. Er greift diesen berühmten Satz auf "whatever it takes", der von Politikern oft in Krisen bemüht wird.
Mhm.
Er sagt, dieser Satz ist meistens eine leere Phrase. Er gewinnt erst dann an Bedeutung, wenn er zu einer Haltung wird.
Eine Haltung? Was genau meint er damit?
Er meint damit einen fundamentalen Perspektivwechsel.
Eine Haltung, die Industriepolitik nicht als eine Ergänzung zu anderen Politikfeldern sieht, ein bisschen hier, ein bisschen da, sondern als das Fundament unseres Wohlstands und unserer Souveränität. Eine Haltung, die den industriellen Kern Europas nicht primär als klimapolitisches Problem oder als Ansammlung von Risiken begreift, sondern als die entscheidende Voraussetzung für die Stärke und Handlungsfähigkeit des ganzen Kontinents.
Es geht also darum, Wertschöpfung nicht nur zu verwalten und umzuverteilen,
sondern sie aktiv und mit aller Konsequenz zu ermöglichen und zu fördern. Das ist im Grunde ein Plädoyer dafür, die Realität der Produktion wieder in den absoluten Mittelpunkt des politischen und wirtschaftlichen Denkens zu stellen.
Und wenn diese Haltung angenommen wird, so seine Vision, dann kann Deutschland 2030 ein Land sein, das nicht weniger produziert als heute, sondern besser, innovativer und nachhaltiger. Ein Land, das aus eigener Kraft technologisch souverän ist.
Genau.
Diese Rede gibt eine ziemlich klare Antwort darauf, was zu tun ist, um Deutschlands industrielle Basis zu stärken. Aber sie lässt eine Frage offen, die mich seitdem beschäftigt und über die du vielleicht auch noch nachdenken kannst.
Und die wäre?
Wer treibt diesen fundamentalen Wandel in der Haltung, den Wessing fordert, eigentlich voran? Ist das allein eine Aufgabe der Politik, die ihre Prioritäten neu ordnen muss? Muss die Initiative viel stärker aus der Industrie selbst kommen, die vielleicht lauter und geschlossener auftreten muss? Oder braucht es am Ende vielleicht einen viel breiteren gesellschaftlichen Konsens, ein neues, ehrliches Gespräch darüber, wo unser Wohlstand eigentlich herkommt, um diesen Weg wirklich konsequent zu gehen?